Arnold.
Im Folgenden hören Sie, hört ihr eine Aufnahme, die beim Earth Day der ABK Stuttgart entstanden ist. Wir danken den Organisierenden. Es geht um Apokalypse und Katastrophe. Dabei ganz viel Spaß.
Dann fangen wir doch ganz traditionell an. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und dann geht's natürlich zur Etymologie. Ich versuche es meinen Studierenden immer beizubringen. Wenn man über solche Themen redet, sollte man kurz überlegen, was bedeuten denn die Worte, die man verwendet? Und das ist eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Also, Apokalypse kommt natürlich aus dem Griechischen, von Apokalypto. Kalypto bedeutet verbergen, Apokalypto bedeutet also die Verbergung, aufheben, also sowas wie zeigen oder eben offenbaren. Also die Apokalypse ist die Offenbarung, da zeigt sich irgendwas. Das ist ein, kann man sagen, ein Genre der Literatur. Es gibt verschiedene Apokalypsen, verschiedene Offenbarungen. Natürlich berühmterweise die Offenbarung des Johannes. Das ist die einzige Apokalypse im Neuen Testament und die, die man so kennt. Es gibt aber auch andere apokalyptische Szenen in anderen Religionen. Da zeigt sich einfach was, und zwar meistens das Göttliche, was auch immer das dann ist. So viel zur Etymologie von Apokalypse, dann natürlich Katastrophe, auch ein griechischer Ausdruck, Strophä, kommt von, so Wendung. Unser Ausdruck Strophe kommt daher, also das ist der Punkt, an dem man wendet. Und wenn man am Ende der Zeile ist, kommt die nächste Strophe. Und Kata heißt eigentlich nach unten. Nach unten wenden, also eine Katastrophe ist sozusagen eine Wendung zum Schlechteren. Interessanterweise gibt es aber auch das Konzept einer Eukatastrophe, also einer Wendung zum Guten. Und das ist ein Konzept, was von Tolkien stammt, also dem Autor des Herrn der Ringe. Der sagt, die Verkörperung von Jesus Christus ist eine Eukatastrophe, also eine Wendung zum Guten und die Auferstehung dann erst recht. Dann wäre also die Katastrophe abgewendet Richtung oben. Und jetzt kann man sich zum Beispiel überlegen, was passiert zum Beispiel bei einer Steuerprüfung. Ja, da passiert auch eine Offenbarung. Ob das dann eine Katastrophe ist, hängt davon ab, wie gut man Buch geführt hat. Also das wäre eine Möglichkeit, eine erste Bestimmung vorzunehmen. Man sagt, eine Apokalypse ist eine Offenbarung, und zwar eine Offenbarung des Göttlichen. Und je nachdem, wo man hinguckt, eine Offenbarung des Göttlichen, die auch ein Ende dessen bedeutet, was vorher war. Und so verstehen wir den Ausdruck, da geht was zu Ende und irgendwas Neues zeigt sich. Eine Katastrophe ist was, wo sich ein Zustand verschlechtert.
Genau. Und eine weitere Möglichkeit wäre, sich in diesem Moment zu fragen, ob das so eine Art verkappter Bibelkurs ist, wo wir uns jetzt die Frage stellen, ob wir alle Bibelfirmen sind und dazu ein paar Sachen sagen können. Warum reden wir darüber? Ja? Die Frage ist doch, wenn es bei so einem Tag wie dem ABK Earth Day vor allen Dingen um das Schicksal dieser Welt geht, schien uns eine der zeitgenössischen Entwicklungen im Besonderen bedenkenswert. Und das ist der zunehmend apokalyptische Ton, der sich in unterschiedlichen Debatten einschleicht, interessanterweise von Westen herkommend. Ja. Und ich glaube, viele im Raum werden auch schon gleichzeitig damit Namen verbinden. Und wenn nicht Namen, dann vielleicht bestimmte Technologien oder womöglich auch beides zusammen und der seltsamen Angst, tatsächlich einer vollkommenen Überwachung ausgesetzt zu sein. In diesem Sinne einen Offenbarungsleid zu eisten, ohne es zu wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle mit Namen zu benennen, aber gleichzeitig auch als ein diffuses Grundgefühl wahrzunehmen, dergestalt, dass wir uns in Zeiten befinden, so viel ist klar, wo man das Gefühl hat, dass Wendungen, seien es zum Guten oder zum Schlechten, anstehen und dass diese Wendungen aber mittlerweile ein narratives Framing erfahren, das mit diesen biblischen, religiösen Figuren vermischt wird. Die Frage ist zu Recht, zu Unrecht.
Ja. Man kann auch noch bemerken, dass das nicht selbstverständlich ist. Man könnte sagen, naja, es gibt ja immer irgendwelche Wendungen und Erdbeben und Brände. Und am Anfang gab es natürlich auch eine apokalyptische Erwartung. Da hat Blumenberg ja viel zu gesagt. Die frühen Christen haben damit gerechnet, dass die Apokalypse bald kommt, also quasi morgen. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, ja, die kam jetzt zu oft, morgen nicht. Und dann muss man sich irgendwie, sagen wir mal, mit größeren Zeiträumen zurechtfinden. Und dann bleibt es relativ stabil. Also es ist gar nicht so selbstverständlich, dass Menschen immer in Zeiten von Katastrophen leben oder in einer Apokalypse-Erwartung. Also weder das eine noch das andere ist ein notwendiger Modus. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wie speziell unsere Situation ist, die Situation ist das eine, wie wir darüber denken, ist das andere, wobei das natürlich auch zusammengehört. Und dass wir eben sowohl apokalyptisch als auch katastrophisierend denken, ist schon speziell.
Ja, also man könnte mit Bloomberg, wie du eben erwähntest, zunächst mal dieses Grundkonzept hernehmen, das besagt, dass Menschen dazu neigen, das zu Ende gehen ihres eigenen Lebens mit dem gesamtgesellschaftlichen, wenn nicht gar kosmischen Schicksal gleichzusetzen. Umso älter man wird, umso katastrophischer, umso finaler scheint auch alles sozusagen auf der Welt zu werden. Das ist ein interessanter, nicht nur psychologischer, sondern auch geistesgeschichtlicher Befund, ist an dieser Stelle aber heute auch deutbar als Ausdruck einer Befindlichkeit, die Dinge nicht einfach nur zu Ende gehen sieht, sondern auf schlimme Art und Weise zu Ende gehen sieht. Und letztlich versammeln wir uns hier, weil wir irgendwo dieses Bewusstsein teilen. Die Frage ist nur, wie wir uns dazu verhalten. Das sind eigentlich äußerst belastende Situationen, in denen wir uns befinden. Und zum Glück ist die ganze Debatte, auch wenn sie gerade, sagen wir mal, etwas ins Hintertreffen gerät, dennoch ja irgendwo virulent und arbeitet in uns. Also das heißt, also die ganze Klimafrage etwa als das klassische Katastrophenszenario, das eben existiert und dem wir ja nicht einfach so entgehen können, scheint aber auf eine seltsame Art und Weise nun apokalyptisch überformt zu werden. Und das ist der Punkt, der uns heute interessiert. Ja. Was soll das? Und die Intuition ist zunächst die, dass es eine Entlastungsfunktion hat, von der Apokalypse in vielerlei Hinsicht zu sprechen. Es scheint ein bisschen so, als ob man das, was man als Klimakatastrophe vielleicht auch selbst verschuldet hat, nicht? Jetzt ist die Rede des Anthropozän leider jetzt nicht mit der vollen wissenschaftlichen Dignität nobilitiert worden, wie man es wollte. Trotzdem ist es natürlich ein Befund, der nicht wegzuleugnen ist. Ja. Und all das hat uns vor Augen geführt, dass wir nicht nur einen Teil sozusagen an der Heraufführung dieser Problematiken haben, sondern ja eigentlich auch den Teil daran hätten, sie abzuwenden. Zumindest hätten wir ein Eigeninteresse daran. Das scheint unter den jetzigen Voraussetzungen geopolitisch recht schwierig, weil wir gerade damit beschäftigt sind, uns an verschiedenen Stellen der Erde eigentlich nicht nur gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sondern dabei auch einen nicht geringen CO2-Ausschuss hervorzubringen. Und dass dann ein apokalyptischer Ton aufkommt, ist in dieser interessanten Art und Weise doppeldeutig. Einerseits scheint es ja diese Tendenz des etwas tun müssen und des Schlimmen irgendwie zu betonen. Und andererseits setzt es uns aber sozusagen einem nicht mehr steuerbaren Schicksal aus. Das, was als Katastrophe eigentlich immer noch zur Aktivität ruft, wird durch dieses durch das apokalyptische Konzept mehr und mehr zu einer Entlastung, indem wir eben die Verantwortung abgeben. Ja, weil wenn wir von Apokalypse reden, dann reden wir in den seltensten Fällen davon, dass wir jetzt eine Apokalypse verursachen oder so, sondern die Apokalypse durchaus im religiösen Kontext ist etwas, was über uns kommt, ja, was quasi seit den Anfang der Zeiten festgelegt ist und dem ist nicht auszuweichen. Also das ist einfach gegeben, das steht geschrieben sozusagen.
Und Katastrophen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar auch über uns kommen, aber eben immer zu einem wesentlichen Teil was man irgendwie managen muss und kann. Oder was auch damit zu tun hat, dass wir vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. Also eine Flutkatastrophe zum Beispiel mag auf den menschengemachten Klimawandel zurückführen, mag darauf zurückzuführen sein, dass man irgendwelche Fehler beim Bau gemacht hat. Also Katastrophen scheinen was zu sein, was sozusagen im menschlichen Rahmen stattfindet. Im Zweifelsfall können wir dann doch nicht furchtbar viel machen. Also wenn irgendwo an der falschen Stelle ein Vulkan ausbricht, ja, dann bricht halt ein Vulkan aus. Dann kann man immer nur noch sagen, das ist nur dann ein Problem, wenn wir da in der Nähe gesiedelt haben und so weiter. Also sozusagen die Katastrophe ist zwar auch was über uns kommt, zu dem wir aber immer noch in einem Verhältnis stehen. Und der Witz bei einer Naturkatastrophe ist eben, dass wir quasi auf Augenhöhe sind. Wir sind vielleicht machtlos, wenn es schlecht läuft, aber es ist eben ein natürlicher Prozess. Und es gibt Naturkatastrophen, wie das Erdbeben von Lissabon, die dann sozusagen so groß sind und so massiv sind, dass sie theologische, religiöse sagen, Übertöne bekommen oder Bedeutung bekommen. Aber eine Apokalypse ist eben was, was aus einer anderen Ordnung auf uns kommt oder über uns kommt und was sozusagen einen Kategorienwechsel bedeutet.
Also zu dem gerade das Beispiel des Erdbeben von Lissabon im 18. Jahrhundert gilt als eine der zentralen Einschnitte im Selbstverständnis quasi der westlichen Kultur. Und zwar aus dem Grund, dass man dachte, interessantestes und gleichzeitig lustigstes Zeugnis davon ist der Candide von Voltaire, ist, dass man dachte, was ist das für ein Gott oder gibt es ihn überhaupt, der so eine Katastrophe zulässt? Ja, das kann doch nicht vorgesehen sein. Und der Candide jetzt, ein Stück witzige Weltliteratur besteht darin, Leibniz quasi in epischer Länge zu widerlegen, indem er die Absurdität des Gottgewollten dieser Katastrophe vor Augen führt. Ja? Also die leibnizische Theodizee besagt, alles was irgendwie, also jetzt so ganz runtergebrochen, alles das, was statt hat, selbst die Übel sind eigentlich nur da als Schatten für das umso heller strahlende Licht irgendwie göttlicher Glorie und Vorhersehung und so weiter zu fungieren. Und Voltaire macht sich darüber lustig, indem er unterschiedlichste abstruse Gewalttätigkeiten komplett eskalierende Situation vorführt und dann aber immer naseweis demonstriert, dass es eigentlich zum Besten aller ist. Ja, das ist der Humor, der abgründige Humor. Aber dieser Humor ist immer noch eine, der davon ausgeht, dass es so etwas gibt wie einen Heilsplan. Und dieser Heilsplan gibt es ja, das ist sozusagen der ganzen Vorstellung des Christentums eingeschrieben. Nur, dass wir jetzt quasi in den Kapiteln ein bisschen weiter vorgeblättert haben und jetzt an das eigentliche Ende zu kommen scheinen, das darin besteht, dass dieser Optimismus nicht mehr übergangsweise irgendwie zweckoptimistisch aufrechterhalten wird, sondern dass die Töne sich jetzt mehren, dass es jetzt wirklich zu Ende ginge. Und die verschiedenen Agenten genau dieses zu Ende gehens, das kann dann künstliche Intelligenz sein, Natur oder was, wird dann immer in so ein Schema eingefügt, das irgendwie von dem Antichristen, also nach der Offenbarung des Johannes, ja, also der Apokalypse des Johannes irgendwie vom Antichristen erfüllt wird, irgendwelche komischen Staatskonzeptionen, also nicht der Einschränkung der Freiheit. Und dann gibt es noch dieses eher heretische Konzept des Katechons, des Aufhalters. Und an dieser Stelle scheinen wir irgendwie angekommen zu sein, dass sozusagen Leute, die gleichzeitig enorm wichtige Positionen in der Weltwirtschaft einnehmen, also um es mal beim Namen zu nennen, Peter Thiel, mittlerweile der Auffassung sind, dass wir in apokalyptischen Zeiten leben und das nicht im metaphorischen Sinne, sondern dass er wirklich davon ausgeht, dass das gerade das Endgame zwischen sozusagen Satan, dem Katechon und dem Erlöser ist. Und Offenbarung ist die Apokalypse dergestalt, dass ganz am Ende der Zeiten der Messias wiederkehrt, um sozusagen das Ganze hier einzupacken. Damit ist das durch. All das, was sich hier zuträgt, ist gewissermaßen nur ein Spiel auf einer gewissen Perspektive, das ein Ende voraussieht. Und dieses sozusagen metaphysische Katastrophendenken, ja, das entzieht sich natürlich in allerletzter Instanz unserer Handlungsmacht, ja, ist sogar gedacht als das Weltengericht. Das sozusagen in dem Sinne nicht nur passiv über uns kommt, sondern das eingerichtet ist, um uns sozusagen zu strafen oder zu belohnen und so weiter und so fort.
Und ich glaube, es hat zwei Vorteile, dieses apokalyptische Denken, mindestens zwei. Erstens, anders als bei Naturkatastrophen, gibt es einen Agenten. Also die Apokalypse, das Aufdecken, das Offenbaren wird immer durch eben diese göttliche Instanz gemacht. Das ist sozusagen kein anonymes Geschehen, sondern Schicksal, Gott, das Göttliche, was auch immer. Also sozusagen, es gibt Agenten der Apokalypse. Naturkatastrophen passieren einfach. Naturkatastrophen sind Shit Happens bis zum Punkt, naja, dass wir uns halt selber auslöschen. Also das wäre eine menschengemachte Katastrophe, die sozusagen durch die Natur vermittelt ist, dass wir irgendwie so schlecht mit der Umwelt umgehen, dass wir halt hier nicht mehr leben können. Pech gehabt. Aber da sind wir dann zwar die Agenten, aber es gibt sozusagen auf der anderen Seite keinen guten oder schlechten Willen, sondern das ist einfach blöd. Die Apokalypse hat einen Agenten, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, das ist irgendwie eine, muss man noch dazu sagen, ähnlich wie bei Verschwörungserzählungen, das ist noch die Illusion von Kontrolle. Bei einer Apokalypse hat wenigstens der Gott die Kontrolle. Wir geben die Kontrolle ab, aber es gibt jemanden, der weiß, was er tut.
Ja, und dann gibt es halt die paar Auserwählten, die es verstanden haben. Also die wirklich wissen, wie das Spiel läuft, was richtig, was falsch ist, wer die Freunde, wer die Feinde sind und die gleichzeitig quasi diejenigen um sich scharen, die mit zu den Auserwählten sind.
Genau, das bedeutet also, es sind bestimmte Kategorien, mit denen wir jetzt noch Politik betreiben, kann man aufrechterhalten oder sogar vertiefen. Freund, Feind, die Wissenden, die Unwissenden. Bei Naturkatastrophen gibt es nicht Freund und Feind und Wissende und Unwissende. Also es gibt vielleicht Leute, die besser informiert sind, aber da passiert halt irgendwas. Ne? Erdbeben, Erderwärmung, was auch immer. Worum es herkommt, das passiert einfach. Und das ist der andere Aspekt, der mir wichtig zu sein scheint bei den apokalyptischen Erzählungen. Nicht nur es gibt jemanden, der die Kontrolle hat, sondern auch einen Sinn. Also die Offenbarung ist ja was auch für uns passiert. Uns wird irgendwas offenbart und wir kommen ins nächste Zeitalter. Naturkatastrophen sind in dem Sinne sinnlos, weil die passieren halt.
Ja, also diese Sinnfrage lässt sich dahingehend noch erweitern, dass das ja der eigentliche Sinn sein soll von diesem ganzen irdischen Schauspiel, dem wir beiwohnen. Nicht? Dass da eigentlich erst es wirklich anfängt für die, die es verdient haben, dass es anfängt. Ja? Und das ist interessant, als psychologische Entlastungsfunktion, indem man eigentlich die größte anzunehmende Katastrophe ja, tatsächlich so umdeutet, dass es eigentlich ein notwendiges Moment in der eigentlichen Befreiung ist. Ja? Der Auserwählten, der Freiheit, die dann sozusagen ins Jenseits kommen und derer, die in die Hölle kommen.
Ja? Und da muss man noch nichts mehr tun. Also ja. Entweder man arbeitet dem halt zu oder man sagt gleich, naja, man braucht halt ein persönliches Verhältnis dazu. Also man muss irgendwie auf der richtigen Seite des Glaubens stehen oder ne, so. Aber es erfordert eigentlich keine kollektive Handlung. Also es ist wenig anstrengend, wenn man apokalyptisch denkt. Es ist irgendwie, es macht alles ein bisschen epischer. Und man muss eigentlich nicht viel tun, weil, ja, also wer sind wir, uns Gottes Willen irgendwie zu widersetzen?
Ja, es ist dann eher so eine Übung in Geduldigkeit, nicht? Also so ein, sagen wir mal, so ein Sinnpatientendasein, das auf den großen Arzt wartet. Gleichzeitig aber drückt sich da auch eine Entlastung aus, dass ich es in gewissem Sinne auch so weitertreiben kann, wie ich es vorher getan habe. Ja, die Tage sind gezählt, es kann mir egal sein. Und es heißt dann ja auch bei Paulus, nicht? Also, naja, ihr müsst euch jetzt auch nicht mehr groß verkrampfen oder sowas, nicht? Also es bringt jetzt auch nichts mehr. Ja? Wir sind durch mit der Chose. Jetzt amüsiert euch noch ein bisschen, ja, treibt es nicht so dolle, aber im Großen und Ganzen ist alles Wesentliche gesagt. Ja?
Und nach der Apokalypse geht es natürlich auch noch irgendwie weiter. Also das Schöne an der Offenbarung ist eben, dass ein grundlegender Kategorienwechsel stattfindet, aber wir sind ja dann noch da. Und ne, so die Guten sind im Himmel, die Sünder sind in der Hölle, so wie auch immer, also schön eingeteilt. Aber es geht ja weiter. Und bei Naturkatastrophen geht es halt eventuell nicht weiter. Also die sagen, dass der frustrierende Gedanke an beispielsweise einem rasant zunehmenden Klimawandel ist ja, dass man sagt, naja, wir zerstören ja nicht den Planeten, wir machen ihn halt unbewohnbar für uns. Sucks to be you. Aber das ist was man bei einer Apokalypse nicht sagen kann. Weil da ist es toll, da sozusagen offenbart sich irgendwas und dann danach ist es ganz anders und für die Richtigen ist es gut und für die Schlechten ist es ganz schlecht. Ja. Das gehört auch dazu, also dass man sozusagen aus dem Himmel in die Hölle gucken kann, wenn das mal alles geregelt ist, ist ja Teil des Vergnügens. Und Naturkatastrophen sind halt, oder Katastrophen, auch selbst menschengemachte Katastrophen, sind halt blöd.
Pointless.
Ja, ja pointless, genau, so sinnlos. Man kann dann versuchen, die zu überhöhen oder man kann dann irgendwie was draus machen oder so, aber von sich selbst aus gibt es da keine, die bieten keine Interpretation an. Apokalypsen wesentlich schon, weil nicht nur in dieser Kategorienwechsel stattfindet, sondern eben sich auch ultimativer Sinn zeigt.
Ja, und das ist quasi für uns gemacht. Vielleicht nicht unbedingt von uns für uns, aber für uns zumindest in der Hinsicht, dass es da sich eigentlich alles nochmal Sinn ergibt. Ja? Man kann natürlich auch, und das ist die ambivalente Haltung, die man gegenüber der Katastrophe einnimmt, nicht nur im frühen Christentum, ja, soll man die jetzt beschleunigen oder soll man die eher aufhalten? Weil eigentlich, naja, darum geht's doch. Ja? Also da wird sich doch endlich zeigen, worum es geht, ja, wofür man hier gewartet hat, an was man glaubt, etc. Und gleichzeitig ist das vielleicht noch irgendwie ein spätantikes Mindset, ja? Aber und doch hat man das Gefühl, dass eine gewisse Überlagerung mit der Gegenwart sprechend wird an der Stelle, wo man nun dieses Escape-Szenario in eine andere Welt vielleicht doch ein bisschen räumlicher versteht, als es sozusagen die metaphysische Verbrämung denkt. Wir alle wollen ja unbedingt zum Mars. Ja? Und die Frage ist nun, ob an dieser Stelle vielleicht sich genau dieses postapokalyptische Narrativ irgendwie des Paradieses, ja, eigentlich auch also als recht passgenau erweist, mit Blick sozusagen auf die ganz irdischen Erlösungsvorstellungen der paar Billionaires, die vielleicht auch keinen unerheblichen Anteil haben an der Herbeiführung der Katastrophe.
Ja, oder wenn es für den Mars nicht reicht, dann wenigstens Neuseeland.
Ja, okay, oder...
Oder ein Mond.
Ja. So. Aber ich meine, die Pointe wäre dabei, nun zu sagen, okay, das kommt einem schon recht zu Pass. Ja? Weil irgendwo dockt man an kulturelle Narrative, die eine starke Tradition haben und die sich, wie wir gerade schon sagten, mit Bloomberg auch mit gewissen Lebensaltern gut kombinieren lassen. Und die vor allen Dingen aber es auch erlauben, dem, was sich tatsächlich aktiv als ein Exit, als ein Exodus eigentlich schon in Gang gesetzt hat, was auf verschiedene Arten und Weisen auch schon von verschiedenen Unternehmen bespielt wird. Also was ist die beste Sicherheitsfirma für eine postapokalyptische Situation? Welche Bunkersysteme bieten sich am besten an? Welche Belüftungssysteme? All das ist schon ein eigener Markt, eine eigene Industrie. Ja? Dass genau für diese Frage plötzlich ein sinnvolles Narrativ da ist, das es annehmbarer macht für all die, die nicht mitziehen können.
Ja? Was dazu passt, ist natürlich auch unsere Faszination mit postapokalyptischen Szenarien, die sozusagen ein Pharmakon darstellen eigentlich gegen diese...
Also Gift wie Heilmittel im Griechischen.
Genau, Gift wie Heilmittel im Verhältnis zu den apokalyptischen Szenarien. Ich meine Fallout, die Computerspielserie und dann auch inzwischen die Amazon-Serie läuft ja sehr gut, glaube ich auch aus den Gründen, dass diese apokalyptischen Szenarien inklusive der weltlichen sozusagen Abwandlung, dass man sich sozusagen dagegen versichert, sei es eben jetzt in Neuseeland oder auf dem Mars, dass in den postapokalyptischen Szenarien immer gezeigt wird, das geht immer schief. Oder es läuft nie so, wie die Leute sich das vorstellen. Und ich glaube, das ist eine Faszination am postapokalyptischen oder auch am postapokalyptischen, je nachdem, welches Universum man anguckt, gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten der apokalyptischen Szenarien, die man stapeln kann auf eine hyperbolische Art und Weise. Und die Faszination für sowas liegt, glaube ich, auch darin, dass darin ein Gegenentwurf gegen diese Milliardärsfantasien liegt.
Ja, es ist so ein Edgy-Badgy-Gerechtigkeit. Ne? Also... irgendwo auch der Glaube daran, dass es doch noch eine ewige Gerechtigkeit in der offensichtlichen Schwachsinnigkeit, in der es bloß Katastrophischen gibt. Ja? Und in diesem Sinne ist es wirklich auch eine moralische Frage, genauso wie sozusagen es offensichtlich denjenigen wichtig ist, die sich davonstehlen wollen aus den Dingen, die sie selber teilweise erfolgen, um quasi moralisch mit sich im Reinen zu sein, indem sie sagen, na gut, ist halt wirklich eine Apokalypse, also ich kann da ja auch nichts so wirklich dran machen, ist es für die anderen eine Form irgendwie eines Weltengerichts, dass auch die meinen, sich davonstehen zu können, sich auf irgendeiner Form von Hölle wiederfinden. So wie bei Dante, du hast gar nicht gedacht, dass du da landest, gell? Interessant. Also das heißt, dass man es am Schluss auch gar nicht genau wissen kann, wie es sich hält. Das ist natürlich auch die Form von Gerechtigkeit, die eben auch in diesem Faktor des Göttlichen mitschwingt. Ja? Und da beginnt dann der Wettbewerb des Deutens. Ja? Ja. Das ist, wer ist auf der richtigen Seite? Ja? Wer zählt zu denen, die auserwählt sind? Wer wiederum muss sich dann doch irgendwie mit der zweiten, mit den schlechteren Plätzen irgendwie bescheiden? Ja? Und all das natürlich jetzt vor dem Kontrast, dass es sich vielleicht auch einfach nur um Katastrophen handeln könnte und nicht einfach um ein größeres Sinngeschehen. Ne?
Genau, zweierlei dazu. Erstens, ein Beispiel für diese Form von Gerechtigkeit ist, und ich spoilere jetzt Don't Look Up, es endet ja damit, dass die Reichen sozusagen wegkommen und auf diesem Planeten landen, auf dem sie landen wollten. Die Erde wird vernichtet durch den Meteoriteneinschlag und dann werden die dort alle gefressen. Und das lässt einen ja mit so einem warmen Gefühl zurück. Also sagen, kein Mensch überlebt, aber wenigstens überleben auch nicht die uns im Stich gelassen haben. So, das ist schön, das ist gut, Das ist richtig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt.
Vor allen Dingen ist das ein Bewusstsein, dass mit sich nur da moralisch im Reinen sein kann, wo es insgeheim immer noch damit rechnet, dass es einen Zustand geben wird, der jenseits dessen ist, was hier passiert.
Ja, ja? Genau. Und der zweite Punkt, der mir wichtig zu sein scheint, gerade im Umgang mit apokalyptischer und postapokalyptischer Literatur, also inklusive Filme und so weiter und Spiele, wie ernst nimmt man das? Also ist die Lektion daraus zu sagen, lass uns doch vielleicht einfach gar nicht apokalyptisch denken. Also die ganze apokalyptische und postapokalyptische Denkweise ist schon elend. Also das ist schon das Problem. Oder nimmt man das ernst und nimmt sozusagen das Schicksal an und heroisiert sich selber, sowohl in der Apokalypse wie in der Postapokalypse?
Ja, ist es Teil des Problems oder Teil der Lösung? Es könnte sozusagen eine Entlastungsstrategie als Coping-Strategie sein, indem es uns vor Augen führt, okay, es ist irgendwie traurig, aber man hat irgendwie seine Rolle und naja, okay, irgendwie macht es noch Sinn. Ja? Oder ist es aber natürlich genau Teil des Problems dahingehend, dass genau dieses Mindset uns einfach blockiert, uns vollends entlastet, diese Situation irgendwie noch zulässt, aber gleichzeitig uns auch gänzlich entmachtet, indem wir uns nicht mal dazu aufgefordert fühlen, daran vielleicht noch das zu verhindern, was noch zu verhindern möglich ist.
Ja, klassischer Fatalismus.
Ja, eben. Aber eben Fatalismus, der sich irgendwie prämiert sieht durch die Vorstellung, dass dahinter irgendwie noch das, ja, sogar das Paradies liegen kann, ja? Nach dieser Vorstellung.
Ich meine, das ist natürlich auch eine bemerkenswerte Mischung. Also wirkliche Fatalismen sind ja Determinismen, so ein bisschen technisch, also die Idee, dass wir so alles durch das Fatum, also das Schicksal bestimmt ist, führt ja in Positionen rein, die im Grunde sinnlos sind oder inkonsistent, weil es gar keine Positionen sind, die man noch vertreten kann. Also in dem Augenblick, in dem man eine Position vertritt, indem ich jetzt sage, ich halte das für wahr aus folgenden Gründen, bin ich ja in einem Meinungsaustausch drin oder in einem Argumentationszusammenhang, der irgendwie voraussetzt, dass noch nicht entschieden ist, was mein Gegenüber denkt. Also sonst müsste ich keine Argumente bringen. Das heißt also zu sagen, das ist meine Position und hier sind die Gründe dafür, macht überhaupt nur Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass es noch Spielraum gibt. In dem Augenblick, in dem ich aber Hardcore-Determinist oder Deterministin bin, gibt es diesen Spielraum nicht mehr. Es gibt einen wunderschönen Dialog von Lukian, wo ein Kyniker, also ein antiker Philosoph einer bestimmten Schule, mit Zeus diskutiert und dann Zeus bricht es dann irgendwann ab, weil der Kyniker sagt, ja, aber warte mal, wenn's ein Schicksal gibt und Schicksalsgöttinnen, wozu beten wir eigentlich noch zu den Göttern? Was ist eigentlich eure Funktion? Ihr seid doch dann genauso vom Schicksal sozusagen geschlagen wie wir. Was ist das? Und dann sagt Zeus irgendwann, jetzt reicht's, also verweigert das Interview und geht. Und daran sieht man, dass es eine sinnlose Position ist. Und diejenigen, die sozusagen apokalyptisch denken, müssten, wenn sie konsequent wären, ja eigentlich auch so eine Position haben. Weil wenn es wirklich eine Apokalypse ist, dann haben wir da gar nichts mehr mit zu tun. Dann können wir das nur noch erleben und uns, wie gesagt, höchstens auf die richtige Seite stellen. Was aber interessant zu sehen ist, dass die Leute, die diese bestimmte Form des apokalyptischen Denkens lancieren, sich ja doch irgendwie Handlungsspielraum einräumen. Und dann doch der Gedanke da ist, dass man das irgendwie vorantreiben muss oder dass man da was lenken kann oder soll. Sei es jetzt durch KI oder Geopolitik oder so. Also irgendwie scheint man sich ja dann doch so einen Spielraum rauszunehmen, in dem das, was man tut, aber eben gedeckt ist durch die Apokalypse. Also entweder man nimmt das als Entlastung und sagt, ha, können eh nichts machen, oder man nimmt das als Rechtfertigung für die doch relativ umtriebige politische Tätigkeit.
Ja, und diese, also gerade Letzteres, scheint auch mehr und mehr offensichtlich. Zumal damit auch eine Tendenz verstärkt wird, die sich, sagen wir mal, in der selbstverschuldeten Unmündigkeit oder erneuten Entmündigung, wie man jetzt sagen müsste, irgendwie niederschlägt und Politik bedeutet. Nicht? Das ist tatsächlich also auch Entlastung in dem Sinne von der demokratischen Verantwortung etwa, indem man seine eigenen Handlungsräume in der vermeintlichen Realitätsklugheit als äußerst bescheiden wahrnimmt und dann nur noch auf das eigene schaut. Ja, also das heißt eigentlich in diesem Sinne nur noch das Private, also die Schäfchen ins Trockene zu bringen versucht und guckt, was man quasi für Kind und Kegel oder die eigene Sippe noch zu Wege bringt, unterdessen die Welt vor die Hunde geht, das Allgemeine, also die Res Publica, die allgemeine Angelegenheit sich ausblendet. Ich finde es auch zeitpolitisch interessant zu beobachten, wie auch gerade mit dieser Verabschiedung irgendwie eines ambitionierten moralischen Appells an die eigene Handlungsmacht, wie wir es jetzt zu Greta Thunbergs Zeiten erlebt haben, Fridays for Future und so weiter, plötzlich mit dem Umkippen, sozusagen dem Vibe-Shift, so ein Aufatmen durch die Reihen ging. So fing, oh, endlich wieder egal sein lassen. Ja, endlich wieder sozusagen sich zurücklehnen und dem eigenen Untergang zuschauen. Ja. Ja. Wenn man, also ich glaube, viele der Leute sind gar nicht so verleugnungsaffin, dass sie wirklich überhaupt nicht dran glauben, dass es einen Klimawandel gibt oder so. Es ist einfach viel zu anstrengend, neben all den anderen Dingen, die man noch am Tag managen muss, irgendwie noch darüber nachzudenken, was man isst, wo man es kauft, welche sozusagen Kollateralschäden damit einhergehen und etc. Und das, nur das anzunehmen, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes fatal. Ne? Und diese Angst vor der eigenen Verantwortung ist zugleich die Angst, die uns noch viel mehr Angst machen müsste, wenn wir sie endlich als die Angst erkennen vor der Verleugnung des Todes, auf den wir zusteuern. Ja? Also das jetzt unter Voraussetzung, tut mir leid, so dogmatisch bin ich, dass es sowas wie Wissenschaft gibt und Objektivität und vielleicht sogar einen Klimawandel. Ja? Und in dieser Hinsicht sind wir da tatsächlich in einer wirklich dilematischen Situation. Ich kann quasi nachvollziehen, dass es für viele Menschen einfach too much ist. Und es gibt auch menschliche Schicksale, die auch keine Kapazität mehr dafür haben. Machen wir uns nichts vor. Genauso wie es Landstriche auch in Deutschland gibt, wo man ohne Auto nichts machen kann. Ne? Das existiert auch. Aber daraus kann sozusagen nicht die Situation erwachsen, dass wir plötzlich uns alle plötzlich nicht nur entlastet, sondern und auch entmündigt sehen vor uns selbst und uns endlich zurücklegen können in so eine interpassive Konsumhaltung, die am Schluss irgendwie noch Freude daran entwickelt, wie sie selber vor die Hunde geht. Ja? Und das ist ja irgendwie selbstverachtend bis ins Allerletzte.
Ja, es ist selbstverachtend, es gibt sozusagen die eigene Handlungsmacht und gibt die eigene Gestaltungsmacht völlig ab. Und auch die Möglichkeit für ein wirklich gutes Leben, wenn man sozusagen jetzt mal das Ganze ethisch wenden will. Und zugleich muss man sich überlegen, von welchen Motiven dieses ganze apokalyptische Denken und auch die ganze Verleugnung begleitet oder, wie man sagen, ja, wie so ein Generalbass begleitet wird. Denn was viele von den Agenten dieses Unheils, um also Max Horkheimer Formulierung zu benutzen, ja umtreibt, sind so ganz banale Steuerprobleme. Also warum will Peter Thiel keinen Weltstaat? Weil er Angst hat, dass es im Weltstaat mehr Steuern gibt, als wir jetzt zahlen muss. Und das ist so armselig und so klein und so garstig, dass man das dann natürlich am besten durch noch irgendwelche apokalyptischen Fantasien, oh, und der Antichrist und das Katechon und dann hat er auch irgendwie ein bisschen Theologie studiert und Wahnsinn, das so einrahmen muss, dass der Typ einfach keine Steuern zahlen will. Und das verhindert dann, dass man kollektiv, politisch irgendwie weltweit einfach bestimmte Maßnahmen durchsetzt, die die Lage ein bisschen einfacher und besser gestalten würde für alle angesichts der Klimakatastrophe, die wir selber ausgelöst haben oder die uns da ins Haus steht. Und ins Haus steht, meine ich, die schon im Haus steht. Also das wird noch schlimmer, aber ist ja schon schlimm genug. Und man hat dann einerseits diese apokalyptische Erzählung, auf der anderen Seite hat Leute, die eh viel zu viel Geld haben und das alles behalten wollen. Und das ist so die kleine, erbärmliche Seite davon.
Schon, ne? Jetzt einfach mal, um so ein bisschen, Dissens zu erzeugen an dieser Stelle. Jetzt kann man auf der anderen Seite auch zum eigenen Unwohlsein nicht leugnen, dass diese Tendenz ja auch zunimmt. Also, dass wir uns auch mehr und mehr ohnmächtig erfahren, dass die verschiedenen politischen Initiativen ja auch gekappt werden, dass die Bereitschaft, sich selber dafür zu mobilisieren, abnimmt, ja, auch wenn der ABK Örste natürlich ein strahlendes Vorbild und Gegenteil ist, aber dass genau darin sich eben auch etwas niederschlägt, was, eine Art Zeugnis für einen Mentalitätswandel ist. Und ich glaube, jetzt kommt ein schräger Move, ja. Also so viel Hegelianer bin ich, ne. Alles, was wirklich ist, ist vernünftig. Alles, was vernünftig ist, ist wirklich. Das heißt, irgendwo wird ein Quäntchen Wahrheit darin sein. Und es kann durchaus sein, dass die vorherige Situation des Umgangs damit in diesem Sinne vielleicht hypermoralisch, überbelastend und irgendwie auch nicht gangbar war für große Teile der Bevölkerung. Jetzt möchte ich das aber nicht auf das kleine Mann-Problem abschieben, sondern ich will auch sagen, es hat vielleicht auch mit der eigenen Mentalität, der eigenen Zuversicht, der eigenen Angst und der eigenen Hoffnung zu tun, die in allen von uns sitzt. Ja? Und die irgendwie auch nach Artikulation verlangt. Also die sich sozusagen Bahn bricht in einem Weltbild, das sich nun mal auch mal objektiv verschlechtert. Ja. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass es ein Sinnangebot sein kann, über die Apokalypse zu reden. Und jetzt wäre die Frage auch, kann es nicht vielleicht auch ein gangbarer, produktiver Weg sein, indem es mal abgesehen davon, dass es überhaupt sozusagen diese Sinnstrukturen etabliert, tatsächlich versucht, eine Form der Verhältnisse irgendwie klarer zu rücken oder so. Also das heißt, ich meine, Peter Thiel, er weiß, also ich meine, das ist jetzt auch nicht das größte Problem, wie viel Steuern er zahlt als Milliardär, ja. Also ich glaube, er wird nicht Hunger leiden oder er weiß auch, dass er irgendwann sterben muss und so weiter. Ich glaube, er glaubt daran, was er da sagt. Und was drückt sich darin aus, vor allen Dingen, was drückt sich darin aus, dass zugleich so anschlussfähig ist für viele Leute? Ja, kann man das ignorieren? Kann man das jetzt sozusagen glattbügeln und sagen, naja, ist eigentlich nur falsches Bewusstsein und jetzt müssen wir die nur belehren, wie wir es eigentlich die letzten 10 Jahre versucht haben und es nichts gebracht hat? Oder wie kann man sozusagen an diesen Diskurs anschließen und ihn gleichzeitig sozusagen vielleicht so weiterdenken, dass ihm nicht der Zahn gezogen wird, sondern dass er sozusagen seiner eigenen Verantwortung auch gerecht wird? Also können wir uns diesem apokalyptischen Denken einfach entziehen, ja? Oder müssen wir das nicht irgendwie auch ernst nehmen?
Naja, ich bin meiner Tendenz nach eher geneigt zu sagen, der sozusagen Pseudo- oder schlecht theologische Diskurs ist sozusagen nur die andere Seite von so einem extremen Kapitalismus, der dazu führt, dass es uns schlecht geht. Und die Erfahrung, die wir jetzt machen, oh, es wird alles teurer, also natürlich auch wunderbar, dass nachdem die AfD geworben hat mit, ja, unser Auto würde uns wählen und Verbrenner und so, dass dann sofort der Sprit teurer wird, weil irgendwie wieder irgendein Idiot Krieg führt. Und es einfacher wäre, wenn wir schon mehr in erneuerbare Energien und irgendwie E-Mobilität und so. Also sozusagen, man könnte das runterbrechen auf so einen ganz praktischen Diskurs und sagen, ja, es funktioniert halt nicht wahnsinnig gut und was auch immer der Überbau ist, die tatsächliche Politik ist irgendwie nicht so doll für die meisten. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich sehe, wäre eben bessere Theologie zu betreiben. Also dann nicht mehr zu sagen, man kauft Peter Thiels Privattheologie, die so mehr oder weniger gut ist, sondern nimmt das Thema noch ernster, als er das tut. Da würde ich auch noch ein Einfallstor sehen. Also entweder man sagt, nee, das ist Überbau und wir gucken uns die materielle Wirklichkeit an und stellen fest, anders wäre es besser. Oder man geht halt theologisch nochmal anders dran. Ist das sozusagen eine theologisch haltbare und relevante Deutung der Lage?
Ja, das wäre eben ein Ansatzpunkt, der, glaube ich, nicht so allzu verfehlt ist. Also selbst wenn wir jetzt mit Peter Thiels Mentor, also Girard, an die Diskussion ranginge, würde er auch sagen, dieses Problem der Apokalypse ist sozusagen eine Eskalation eines mimetischen Begehrens, das Rivalität bedeutet und das sich hochsteigert bis zu einer wechselseitigen Vernichtung. Dann greift ein Sündenbockmechanismus, also man findet irgendjemanden, den man in die Verantwortung ziehen kann, und das sorgt kurzzeitig für Entlastung. Und er sagt, das ist das mythische Szenario. Ab dem Christentum, also Girard sozusagen an dieser Stelle wird ja auch immer wieder sozusagen als Propagateur des Katholizismus begriffen, sagt, das Christentum verändert das dergestalt, dass es zum ersten Mal offenlegt, dass dieser Sündenbockmechanismus einfach ein Mechanismus ist. Dass das ein Entlastungsmechanismus ist, der aber eigentlich nicht greift, weil wir uns einfach Opfer suchen, auf die wir alle Verantwortung abwälzen können. Das Christentum führt das vor, auf die drastischste Art und Weise. Und er sagt, und das Unerträgliche jetzt daran ist, das einfach ins Gesicht gesagt zu bekommen. Und damit konfrontiert zu werden, dass die ganze Apokalypse nicht über uns kommt, sondern von uns kommt. Dass wir sozusagen schuld daran sind, uns das wechselseitig anzutun. Und dass die eigentliche sozusagen Message des Christentums, ja, darin besteht, genau diese Vergeltung auszusetzen. Ja, genau diese Rache, genau diese Opferstrategie und genau sozusagen das Fingerpointing irgendwie abzulegen.
Was natürlich dann auch Peter Thiel und Elon Musk und diese ganzen Leute selber mit einschließt. Also sozusagen die Guillotinen-Fantasie, ne, dass man sagt, schauen wir uns nochmal die Einkommensverteilung an, die ist extremer als kurz vor der Französischen Revolution, holt die Guillotinen raus. Das wäre eine Fortsetzung des mythischen Denkens, nur eben von unten. Ja. Und eine Variante davon, oder sondern nicht eine Variante, sondern eine Abweichung davon, würde eben in einem systemischen Zugang bestehen, der dann ganz anders aussieht, dass man nicht sagt, der böse Milliardär, sondern dann müsste man halt, und das klingt auch wieder alt, aber vielleicht ist es noch nicht ganz verbraucht, zu sagen, das System, in dem sowas entstehen kann, ist eventuell Teil des Problems und eventuell könnten wir besser leben, wenn wir das System umbauen. Dann hat man natürlich wieder das System als großen Gegner. Das klingt auch wieder mythisch.
Ja, das ist wieder ein weiterer Sündenbock. Ich meine, damit ist zunächst die Frage ist tatsächlich, ob dieser ganze Diskurs, auch wie wir ihn jetzt führen, egal ob wir ihn als katastrophisch führen, ja, oder apokalyptisch führen, zu sehr an der Schuldfrage hängt.
Ja.
Also das heißt, dass wir immer irgendjemanden suchen wollen, der nicht nur dafür verantwortlich ist, sondern der das zu sühnen hat.
Und Schuld ist eine metaphysische Kategorie. Yeah. In einem ganz starken Sinne. Also Schuld ist, Verantwortung wäre eine ethische Kategorie. Man sagt, Verantwortung bedeutet, ich gebe Antwort auf eine Anklage oder eine Rückfrage auch. Also Verantwortung zu übernehmen bedeutet, ich sage, ich bin irgendwie beteiligt in dem Prozess und das sind die Faktoren, die mit mir zusammenhängen. Und jetzt reden wir drüber und gucken, was wir machen können. Schuld ist sozusagen eine Qualität, die eine Person als Ganze trifft und ja, die sozusagen was mit, im Grunde mit, wie du sagst, Sühne, Sünde und Hölle zu tun hat.
Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Also und das ist jetzt sozusagen an die Adresse sowohl der Apokalyptiker als auch an die Adresse sozusagen der Katastrophentheoretikerinnen gesprochen. Ja, mit diesen Schuldzuweisungen ja, ist am Schluss nicht viel gewonnen. Weil das Problem haben wir alle. Ja? Und selbst wenn jemand daran schuld ist, was bringt es uns am Schluss? Ja, es werden nicht diese Person alleine sein, die es wird ausmerzen können. Ja? Und das jetzt eben auch mal, um die Problematik und der Reichweite zu begreifen an dieser Stelle, das ist natürlich auch für moralisch aufgeladene Diskussionen von Greta Thunberg vor der UNO irgendwie leider einschlägig, die wiederum in der traurigen Eskalationslogik auch stehen wiederum mit ihren Gegnern. Was wechselseitige Zuweisungen, Schuldzuweisungsfragen sind. Ja. Und natürlich könnte man da jetzt irgendeine Form von Schuldigen ausfindig machen. Die Frage ist, was im Effekt angesichts der tatsächlichen Bedrohung und Katastrophe, die ins Haus steht, gewonnen wäre damit. Es sei denn, ich glaube schon wieder daran, dass irgendjemand im Himmel am Schluss mir dafür auf die Schulter klopft, ja, dass ich sich richtig gesehen habe. Ja. Aber das wäre mein Guess aus der jetzigen Voraussetzung, das ist nicht safe. Ja. Also da habe ich nichts von am Schluss, wenn es tatsächlich einfach nur einen Schluss gibt, der das Ende ist. Ja. Genau. Das Ende.
Arnold! 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 Arnold!